Rainer, lies mal vor.
27. Kapitel. Mina Harkers Tagebuch. 1. November. Den ganzen Tag setzten wir unsere Reise fort, und zwar mit beträchtlicher Eile. Die Pferde scheinen es zu fühlen, dass sie gut behandelt werden, denn sie legen mit größtem Eifer ihre Etappen zurück. Wir haben nun schon oft Pferdewechsel gehabt und immer dieselbe Beobachtung gemacht, so dass wir wohl mit Recht annehmen dürfen, die Reise werde glücklich verlaufen. Dr. von Helsing ist sehr wortkarg. Er erzählt den Bauern, dass er möglichst bald Bistritz erreichen wolle, und bezahlte sie gut, damit sie den Pferdewechsel beschleunigen. Währenddem nahmen wir heiße Suppe oder Tee oder Kaffee zu uns, dann geht es wieder weiter. Es ist ein wunderschönes Land, voll von Schönheiten aller erdenklichen Art, und die Leute dort sind mutig, stark und einfach und scheinen viele gute Eigenschaften zu besitzen. Sie sind sehr, sehr abergläubisch. In dem ersten Haus, wo wir abstiegen, bekreuzigte sich die Frau, die uns diente, als sie die Narbe auf meiner Stirn sah, und streckte zwei Finger gegen mich aus, um den bösen Blick zu bannen. Ich glaube, sie haben in ihrer Angst unser Essen mit einer doppelten Portion Knoblauch gewürzt, und Knoblauch kann ich gar nicht ausstehen. Seitdem habe ich es immer vermieden, meinen Hut und meinen Schleier abzunehmen, und habe mich so ihrer abergläubischen Bräuche erwehrt. Wir reisen sehr rasch, und da wir keinen Kutscher bei uns haben, der Gerüchte verbreiten könnte, so vermeiden wir ernste Schwierigkeiten. Knapp auf unseren Fersen aber folgt uns die Angst vor dem bösen Blick. Der Professor scheint unermüdlich. Den ganzen Tag ruht er nicht, obgleich er mich lange Zeit schlafen ließ. Gegen Sonnenuntergang hypnotisierte er mich und sagte mir, dass ich antwortete wie immer: Dunkelheit, plätscherndes Wasser und krachendes Holzwerk. Unser Feind ist also immer noch auf dem Fluss. Ich habe Sehnsucht nach Jonathan, aber Furcht empfinde ich weder für ihn noch für mich. Ich schreibe dies, während wir in einem Bauernhaus warten, bis die Pferde eingespannt sind. Dr. von Helsing schläft gerade. Armer Mann, er sieht sehr abgemattet, alt und grau aus, aber um seinen Mund liegt, wie um den eines Siegers, ein Zug unbeugsamer Energie. Sogar im Schlaf verliert er nicht den Ausdruck festester Entschlossenheit. Nach unserer Abfahrt werde ich ihn veranlassen zu ruhen, während ich kutschiere. Ich werde ihm vorstellen, dass wir noch schwere Tage vor uns haben und dass er nicht in dem Augenblick versagen darf, wo wir aller seiner Kraft bedürfen. Es ist alles bereit. Bald fahren wir ab. 2. November, morgens. Ich hatte den Erfolg mit meinen Vorstellungen und wir kutschieren abwechselnd die Nacht über. Nun steigt der Tag über uns herauf, freundlich, aber kalt. Es liegt eine merkwürdige Schwere in der Luft. Ich sage Schwere, weil mir augenblicklich kein besseres Wort einfällt. Ich will damit sagen, dass wir beide uns ziemlich bedrückt fühlen. Es ist sehr kalt, nur unsere warmen Pelze schützen uns einigermaßen. Bei Einbruch der Dämmerung hypnotisierte mich von Helsing. Er fragte, ich habe geantwortet: Dunkelheit, krachendes Holzwerk und rauschendes Wasser. Der Fluss scheint sich also zu verändern, je weiter sie ihn hinauffahren. Ich hoffe, dass mein Gatte sich nicht in Gefahr begibt, jedenfalls nicht mehr, als nötig ist. 2. November, nachts. Den ganzen Tag über sind wir gefahren. Das Land wird wilder, je weiter wir kommen. Die mächtigen Ausläufer der Karpaten, die uns in Veresti so weit entfernt und niedrig am Horizont erschienen, türmen sich nun ringsum vor uns. Wir sind in bester Laune. Eines sucht das andere aufzuheitern und kommt dadurch selbst in bessere Stimmung. Dr. von Helsing sagt, dass wir gegen morgen den Borgopass erreichen werden. Häuser gibt es sehr wenige hier. Der Professor sagt, dass wir die zuletzt erhaltenen Pferde behalten müssen, da an ein Wechseln nicht zu denken ist. Er hat noch zwei weitere dazugekauft. Wir fahren vierspännig. Die Tiere sind geduldig und gutmütig und machen uns keine Mühe. Wir werden von anderen Reisenden nicht gestört, deshalb kann auch ich zuweilen kutschieren. Es wird schon Tag sein, wenn wir den Pass erreichen. Es ist nicht nötig, früher anzukommen. So können wir es uns bequem machen und wollen uns abwechselnd längere Ruhe gönnen. Was wird der morgige Tag uns bringen? Wir wollen den Ort aufsuchen, wo mein lieber Mann so Furchtbares erlitten hat. Gott führe uns den richtigen Weg und halte seine schützende Hand über Jonathan und die, die uns teuer sind. Es drohen ihnen die entsetzlichsten Gefahren. Aber ich bin unrein vor Gottes Augen und werde es so lange sein, bis er in seiner Gnade das Zeichen von mir nimmt, dass ich seinen Grimm erregt habe. Abraham von Helsings Memorandum.
4. November. Dies meinem treuen Freund John Seward, Dr. Mead von Purefleet, London, falls ich ihn nicht mehr sehen sollte. Es mag dann zur Aufklärung dienen. Es ist morgen. Ich schreibe beim Scheine eines Feuers, das ich, mit Frau Minas Hilfe, die ganze Nacht unterhalten habe. Es ist sehr kalt. So kalt, dass der graue Himmel ganz voll schwerer Schneewolken hängt, die, wenn sie herunterkommen, die Landschaft in ein dichtes Winterkleid hüllen werden, umso rascher, als auch der Boden schon hart gefroren ist. Frau Mina ist wahrscheinlich sehr angegriffen. Sie ist die Tage her so ganz anders gewesen als sonst. Sie schläft und schläft und schläft. Sie, die sonst doch so eifrig ist, hat den ganzen Tag buchstäblich nichts getan. Sogar ihren Appetit hat sie verloren. Sie macht keine Einträge in ihr Tagebuch. Sie, die doch sonst jede Pause dazu benutzte. Mir ist, als flüstere mir jemand zu, dass nicht alles in Ordnung sei. Heute Abend ist sie aber wieder munterer. Ihr langer Schlaf den ganzen Tag über hat sie erfrischt und gestärkt. Nun ist sie wieder lieb und fröhlich wie immer. Gegen Sonnenuntergang machte ich den Versuch, sie zu hypnotisieren, aber leider vergeblich. Mein Einfluss auf sie ist von Tag zu Tag geringer geworden und heute fehlt er vollkommen. Was das Historische betrifft, so muss ich, da Frau Mina keine stenografischen Aufzeichnungen mehr macht, dies in meiner altmodischen, schwerfälligen Weise besorgen, damit kein Tag ohne den üblichen Bericht vergeht. Wir kamen gestern früh kurz nach Sonnenaufgang zum Borgo Pass. Als ich die Zeichen der herannahenden Dämmerung bemerkte, traf ich die nötigen Vorbereitungen zur Hypnose. Wir hielten den Wagen an und stiegen ab, damit keine Störung eintrete. Ich machte ein Lager aus Pelzen zurecht und Frau Mina legte sich nieder. Sie verfiel in hypnotischen Schlaf, der allerdings weniger lang und tief war als gewöhnlich. Wie bisher erhielt ich die Antwort: Dunkelheit und wirbelnde Wasser. Dann erwachte sie, munter und freudig. Wir setzten unseren Weg fort und erreichten den Pass. Von da an begann sie vor Eifer zu glühen. Irgendeine neue Fähigkeit schien sich in ihr zu entwickeln, denn sie deutete auf einen Weg und sagte:
»Dorthin müssen wir fahren.«
»Woher wissen Sie das?« fragte ich.
»Ich weiß es ganz genau«,
antwortete sie und fügte nach einer kleinen Pause hinzu:
»Ist nicht mein Jonathan diesen Weg gefahren und hat seine Notizen darüber gemacht?«
Erst kam es mir ziemlich sonderbar vor, dann aber bemerkte ich, dass es der einzige Seitenweg war. Er ist nur wenig befahren und unterscheidet sich wesentlich von der Poststraße Bukowina-Bistritz, welche breiter und härter ist und größere Spuren der Benutzung aufweist. So schlugen wir diesen Weg ein. Wenn andere Wege uns irre zu machen drohten, nicht immer wussten wir gewiss, ob es überhaupt Wege waren, denn sie waren vernachlässigt und eine leichte Schneedecke lag auf ihnen, so fanden sich doch die Pferde allein zurecht. Ich lasse ihnen einfach die Zügel und geduldig laufen sie dahin. Nach und nach erkannten wir all die Dinge, die Jonathan in seinem merkwürdigen Tagebuch erwähnt. So geht es weiter, Stunde um Stunde. Ich riet Frau Mina zu schlafen. Sie versuchte es und es gelang ihr auch. Sie schlief die ganze Zeit. Schließlich wurde ich aber misstrauisch und bemühte mich, sie zu wecken. Aber sie schlief weiter. Und alle meine Versuche, sie ins Bewusstsein zurückzurufen, waren vergebens. Ich wollte nicht allzu gewaltsam verfahren, um sie nicht zu schädigen. Denn ich weiß, dass sie viel ausgestanden hat und dass zeitweiliger Schlaf alles für sie ist. Ich glaube, ich schlafe selbst, denn plötzlich fühlte ich mich schuldig, als ob ich irgendetwas begangen hätte. Kerzengerade saß ich auf dem Wagen, die Zügel in den Händen, die Pferde trotteten dahin wie bisher. Ich sehe mich um und bemerke, dass Mina immer noch schläft. Es ist nicht mehr lange bis Sonnenuntergang. Über den Schnee lagern sich die Sonnenstrahlen in breiten, goldigen Fluten, so dass wir lange große Schatten werfen bis dahin, wo die Berge steil ansteigen. Bergan geht es, immer bergan, und alles ist so wild und felsig es sein wie am Ende der Welt. Dann aber weckte ich Frau Mina auf. Diesmal gelang es mir ohne besondere Schwierigkeit, und ich versuchte sogleich, sie in hypnotischen Schlaf zu versetzen. Aber sie schlief nicht, gerade als ob ich nicht vorhanden wäre. Wiederum versuchte ich es, bis ich plötzlich bemerkte, dass es rings um uns dunkel geworden war. Wie ich umherschaute, sehe ich, dass die Sonne untergegangen war. Frau Mina lacht. Ich drehe mich um und sehe nach ihr. Sie ist wieder ganz munter und sieht wohl so aus wie nie mehr seit jener Nacht in Carfax, als wir das erste Mal das Haus des Grafen betraten. Ich bin erstaunt. Die Sache ist mir nicht geheuer. Aber Frau Mina ist so freundlich und fürsorglich zu mir, dass ich alle Furcht vergesse. Ich zünde ein Feuer an. Wir haben Holzvorrat mitgebracht. Sie bereitet das Essen, während ich die Pferde abschirre, an einem geschützten Platz festbinde und füttere. Als ich an das Feuer zurückkehrte, hatte sie das Essen schon fertig. Ich wollte ihr vorlegen, aber sie lächelte und sagte, dass sie bereits gegessen habe, dass sie vor Hunger nicht mehr habe warten können. Das gefiel mir gar nicht. Ich habe meine schweren Bedenken. Aber ich fürchte, sie zu erschrecken und schweige deshalb still. Sie legt mir vor, ich esse allein. Dann wickeln wir uns in die Pelze und legen uns neben die Feuer. Ich sage ihr, dass sie schlafen solle, während ich wache. Aber bald hatte ich meine Wache vergessen. Wenn ich plötzlich auffuhr und mich erinnerte, dass ich erwachen sollte, fand ich sie ruhig, aber schlaflos liegen und mich mit fröhlichen Augen anblinzeln. Mehrere Male wiederholte sich dasselbe. Ich habe auf diese Weise ziemlich viel geschlafen, ehe es morgen wurde. Als ich mich erhob, versuchte ich, sie zu hypnotisieren. Aber leider konnte sie, obgleich sie gehorsam die Augen schloss, nicht einschlafen. Die Sonne stieg höher und höher. Dann kam der Schlaf über sie. Sehr spät zwar, aber so tief, dass sie nicht mehr aufzuwecken war. Ich musste sie aufheben und schlafend in den Wagen legen, als ich die Pferde angespannt und alles zur Abfahrt vorbereitet hatte. Sie sieht in ihrem Schlummer noch gesünder und frischer aus als zuvor. Das ist es gerade, was mir nicht gefällt. Ich fürchte alles, sogar das Denken. Aber ich muss meinen Weg gehen. Es handelt sich um Leben und Tod oder mehr als das. Wir dürfen nicht zurückschrecken. 5. November, morgens. Lassen Sie mich alles genau berichten. Obgleich wir beide manch seltsame Dinge erlebt haben, könnten Sie doch vielleicht zuerst auf den Gedanken kommen, dass ich, Van Helsing, verrückt sei, dass die mancherlei Schrecken und die lang andauernden Angriffe auf meine Nerven mich schließlich doch um meinen Verstand gebracht haben. Wir reisten den ganzen gestrigen Tag und kamen immer weiter in das Gebirge hinein, in Landstriche, die immer wüster und wilder wurden, vorbei an tiefen, gähnenden Abgründen und vielen Wasserfällen. Es sah aus, als hätte Mutter Natur hier Karneval gefeiert. Frau Mina schläft und schläft, und obgleich ich Hunger hatte und mir etwas zubereitete, konnte ich sie nicht einmal zur Mahlzeit wecken. Ich begann zu fürchten, dass der unheimliche Zauber dieses Platzes auf sie einwirke, da sie doch schon die Vampirtaufe empfangen. »Wenn sie den ganzen Tag schläft«, sagte ich mir, »so muss ich es eben auch tun, damit ich wenigstens die Nacht über munter bin.« Als wir die holprige Straße weiter entlang fuhren, es war eine Straße von alter, unvollkommener Bauart, schlief ich ein. Wieder erwachte ich mit einem Gefühl der Schuld und versäumter Zeit. Frau Mina schlief noch immer. Die Sonne war schon tief heruntergegangen, aber alles hatte sich vollkommen verändert. Die drohenden Berge schienen in weitere Entfernung gerückt zu sein, und wir befanden uns nahe der Spitze eines steil ansteigenden Hügels, den ein Schloss krönte, wie es Jonathan in seinem Tagebuch beschrieben hat. Frohlocken und Furcht bemächtigten sich gleichzeitig meiner, denn, ob gut oder schlimm, das Ende war nahe. Ich weckte Frau Mina auf und versuchte, sie zu hypnotisieren. Leider vergeblich, wie immer in letzter Zeit. Dann, ehe die Dunkelheit hereinbrach, bisher hatten wir noch Zwielicht, das der von der untergegangenen Sonne noch gerötete Himmel zusammen mit dem frisch gefallenen Schnee erzeugte, spannte ich die Pferde aus und fütterte sie an einer geschützten Stelle. Dann zündete ich ein Feuer an, in dessen Nähe es sich Frau Mina, die nun vollkommen erwacht war und lieblicher aussah als je,
inmitten ihrer Reisedecken bequem machte. Ich bereitete das Essen, aber sie wollte nichts zu sich nehmen, weil sie, wie sie sagte, keinen Hunger hatte. Ich nötigte sie nicht, da ich wusste, dass es doch vergebens gewesen wäre.
Aber ich selbst aß, weil ich mir im Interesse aller meine Kräfte erhalten musste.
Dann, in Sorge um das, was sich ereignen könnte, zog ich einen schützenden Ring um den Platz, wo Frau Mina saß. Auf den Ring streute ich ein Teilchen der Hostien, so dicht als möglich, damit der Schutz ein recht ausgiebiger sei. Sie saß die ganze Zeit still, so still wie eine Tote. Dann wurde sie bleicher und bleicher, so dass sie schließlich so weiß war wie der Schnee ringsum und sagte kein Wort. Aber als ich zu ihr trat, klammerte sie sich fest an mich, und ich fühlte, wie das arme Geschöpf von Kopf bis zu den Füßen zitterte und bebte. Als sie sich etwas beruhigt hatte, sprach ich zu ihr. »Wollen Sie denn nicht näher ans Feuer herankommen?« Ich wollte erfahren, ob sie dazu imstande wäre. Sie erhob sich, aber als sie einen Schritt getan hatte, blieb sie stehen wie festgebannt. »Warum kommen Sie nicht näher?« fragte ich. Sie schüttelte den Kopf und begab sich auf ihren Platz zurück, wo sie sich niederließ. Sie sah mich mit weit offenen Augen an, als ob sie aus tiefem Schlaf erwacht wäre, und sagte leise,
»Ich kann nicht.«
Und schwieg dann. Ich war zufrieden, denn ich wusste nun, dass das, was sie nicht vermochte, auch keiner von denen konnte, die wir fürchteten. Mochte ihrem Leib auch noch Gefahr drohen, ihre Seele war wenigstens gerettet. Plötzlich begannen die Pferde zu wiehern und an ihren Halftern zu zerren. Ich trat zu ihnen und beruhigte sie. Als sie meine streichelnden Hände fühlten, wieherten sie leise und freudig und leckten meine Hände. Mehrere Male musste ich zu ihnen gehen, bis zu der kältesten Stunde der Nacht, in der sich alles Leben der Natur im Tiefstand befindet. Jedes Mal wirkte meine Nähe beruhigend auf sie ein. In dieser kalten Stunde erlosch das Feuer. Ich machte mich daran, ein neues anzuzünden, denn in wehenden Strichen kam der Schnee hernieder und mit ihm ein kalter Nebel. Sogar in der Dunkelheit bemerkte ich eine gewisse Helle, wie sie über Schneeflächen zu liegen pflegt. Es kam mir vor, als nehmen die flatternden Flocken und die Nebelfetzen die Gestalten von Frauen in wehenden Gewändern an. Alles lag in tiefem, düsteren Schweigen. Nur die Pferde wieherten und stampften, als ob sie sich vor etwas Schrecklichem fürchteten. Angst bemächtigte sich meiner, entsetzliche Angst. Aber dann kam wieder das Gefühl der Sicherheit über mich, als ich mir vergegenwärtigte, dass ich mich ja innerhalb des schützenden Ringes befand. Meine Einbildungen waren wohl doch Kinder der Nacht und des Grauens, der immerwährenden Unruhe und furchtbaren Angst. Es war, als ob mich die Erinnerung an all die schauerlichen Erlebnisse Jonathans überfallen hätte. Die Schneeflocken und der Nebel tanzten und wirbelten im Kreis. Ich glaubte wieder, die durchsichtigen Schatten der gespenstischen Frauen zu erkennen, die Jonathans Mund geküsst hatten. Dann drängten sich die Pferde immer enger und enger zusammen und schrien wie Menschen in Todesnot. Aber die Angst des Schreckens kam nicht so stark über sie, dass sie sich losgerissen hätten. Ich fürchtete für Frau Mina, als diese unheimlichen Schatten immer näher kamen und um uns herum tanzten. Ich sah mich nach ihr um, aber sie saß still da und lächelte mir zu. Als ich ans Feuer gehen wollte, um nachzulegen, hielt sie mich fest und flüsterte mit leiser Stimme, wie im Traum.
»Nein, nein, gehen Sie nicht hinaus. Hier sind Sie sicher.«
Ich sah sie an und sagte, »Aber Sie, für Sie habe ich Sorge.« Worauf sie lachte, ein tiefes, traumhaftes Lachen, und erwiderte,
»Sorge um mich? Warum Sorge um mich? Niemand in der Welt kann sicherer sein vor Ihnen als ich.«
Als ich mir den Sinn ihrer Worte klarzumachen suchte, ließ ein Windstoß die Flamme hoch aufflackern, so dass ich die rote Narbe auf ihrer Stirn erblickte. Da allerdings begriff ich. Immer näher und näher kamen die wirbelnden Gebilde aus Schnee und Nebel, hielten sich aber außerhalb des geweihten Kreises. Dann begannen sie sich zu materialisieren, bis, Gott wird mir wohl den Verstand genommen haben, denn ich sah es mit sehenden Augen, in Fleisch und Blut die drei Frauen vor mir standen, die Jonathan in dem Saal des Schlosses gesehen hatte, als sie seinen Hals küssen wollten. Ich erkannte die schwellenden Formen, die klaren, grausamen Augen, die weißen Zähne, die frische Farbe, die wollüstigen Lippen. Sie lächelten Frau Mina zu, und als ihr Lachen durch das Schweigen der Nacht drang, winkten sie mit den Armen und deuteten auf sie. Dann riefen sie mit dem seltsamen, süßen, nervenerregenden Klang gestrichenen Glases:
»Komm, Schwesterchen, komm zu uns. Komm, komm!«
Angsterfüllt wandte ich mich Frau Mina zu. Mein Herz flackerte froh auf, wie die Flamme, denn in ihren schönen Augen lag ein solcher Ausdruck des Entsetzens und Abscheus, dass ich wieder Hoffnung zu fassen wagte. Gott sei gedankt, sie gehörte noch nicht zu jenen. Ich ergriff ein Stück Brennholz und ging, ein Stück der Hostie vor mich hinhaltend, auf das Feuer zu. Sie zogen sich vor mir zurück und lachten ihr schauerliches, tiefes Lachen. Ich legte das Holz in die Glut und fürchtete mich nicht, denn ich wusste, welch starker Zauber uns beschützte. Mir konnten sie nicht nahe kommen, solange ich solche Waffen trug. Und Frau Mina nicht, solange sie sich in dem Ring aufhielt, den sie selbst ebenso wenig verlassen konnte, als jene in ihn einzudringen vermochten. Die Pferde hatten unterdessen zu wiehern aufgehört und lagen still auf der Erde. Der Schnee bedeckte sie langsam und leise, und ich bemerkte, dass sie immer weißer wurden. Da wusste ich, dass es für die armen Tiere fürderhin keine Furcht mehr gab. So blieben wir, bis das Rot des Morgenhimmels durch das Schneegestöber drang. Ich war verzweifelt, erschreckt und voll von Schmerz und Angst. Aber als die herrliche Sonne am Horizont emporstieg, durchzog es mich wie neues Leben. Bei den ersten Anzeichen der Morgendämmerung vermischten sich die Gespenster allmählich mit dem stöbernden Schnee und flatternden Nebel. Wie Wölkchen aus durchsichtigen Schatten flogen sie in die Richtung auf das Schloss davon und verschwanden. Wie gewohnt begab ich mich bei Beginn des Morgengrauens zu Frau Mina und wollte sie hypnotisieren. Aber sie lag in tiefem Schlaf, aus dem ich sie nicht zu erwecken vermochte. Ich versuchte, sie im Schlaf zu hypnotisieren, aber sie reagierte nicht. So wurde es Tag. Ich fürchte mich noch immer, den Platz zu verlassen. Ich habe mein Feuer angezündet und nach den Pferden gesehen. Sie sind alle tot. Heute gibt es viel zu tun. Ich will warten, bis die Sonne höher steht. Denn ich muss einige Plätze finden, wo mir das Sonnenlicht, mag es auch durch Nebel und Schneegestöber verfinstert werden, einige Sicherheit gewähren wird. Ich will mich noch durch ein Frühstück stärken und dann an mein schweres Werk gehen. Frau Mina schläft noch immer. Sie ist glücklicherweise ruhig in ihrem Schlaf.
Jonathan Harkers Tagebuch. 4. November, abends. Der Unfall der Barkasse ist etwas Schreckliches für uns gewesen. Ohne ihn hätten wir das Boot schon lange überholt und jetzt wäre meine liebe Mina bereits frei. Ich denke mit heißer Sorge an sie, die drüben, jenseits der Wälder, nahe dem entsetzlichen Platzwald. Wir haben Pferde genommen und folgen der Spur. Ich schreibe dies, während Godalming alles vorbereitet. Unsere Waffen haben wir mitgenommen. Die Zigeuner müssen gut aufpassen, wenn sie mit uns kämpfen wollen. Wenn nur Morris und Seward bei uns wären. Wir können nun nichts weiter tun als hoffen. Wenn ich nicht mehr zum Schreiben kommen sollte, so lebe wohl, Mina. Dr. Sewards Tagebuch.
5. November. Mit Anbruch der Morgendämmerung sahen wir den Zug der Zigeuner in Eile mit ihren Leiterwagen vom Fluss weg landeinwärts fahren. Sie umgaben ihn in einem dichten Schwarm und flogen dahin wie besessen. Leise fällt der Schnee und in der Luft ist eine seltsame Unruhe. Unsere eigenen überreizten Gefühle mögen uns dies vielleicht glauben machen. Jedenfalls liegt ein eigentümlicher Druck auf uns. In weiter Ferne höre ich das Bellen von Wölfen. Der Schnee treibt sie von den Bergen herunter. Sie sind eine Gefahr, die uns von allen Seiten umgibt. Die Pferde sind bereit. Wir werden sogleich abreiten. Irgendjemandes Tod ist es, zu dem wir reiten.
Dr. Van Helsings Memorandum.
5. November, nachmittags. Als ich Frau Mina verließ, die noch immer schlafend inmitten des geweihten Kreises lag, schlug ich den Weg zum Schloss ein. Der Schmiedehammer, den ich im Wagen von Veresti mitgenommen habe, war mir sehr nützlich. Obgleich die Türen alle offen waren, zertrümmerte ich deren rostige Angeln, damit nicht böser Wille oder böser Zufall nach meinem Eintreten die Türen zuwerfen und mich einsperren konnte. Jonathans schlimme Erfahrungen kamen mir sehr zustatten. Ich erinnerte mich des im Tagebuch beschriebenen Weges zu der alten Kapelle. Dort hatte ich, wie ich wusste, meine Aufgabe zu erfüllen. Die Luft war drückend. Sie roch wie Schwefeldampf. Mehrere Male glaubte ich, umsinken zu müssen. Ein dumpfes Dröhnen klang in meinen Ohren. Ich wusste nicht gewiss, ob es nicht das ferne Heulen von Wölfen war. Dann gedachte ich wieder der Frau Mina und war in großer Sorge um sie. Ich hatte nicht gewagt, sie mitzunehmen, sondern hatte sie, vor dem Vampir durch den geweihten Kreis geschützt, zurückgelassen. Und nun drohte ihr die Gefahr von den Wölfen. Ich war mir klar, dass ich hier mein Werk zu vollenden hatte. Was die Wölfe betraf, so mussten wir eben Gottes Willen hinnehmen. Jedenfalls war es nicht mehr als der Tod und darüber hinaus die Erlösung. Hätte ich für mich zu wählen gehabt, so wäre mir die Wahl leicht gefallen. Im Magen eines Wolfes wäre es jedenfalls besser gewesen als in der Gruft des Vampirs. So musste ich mich entschließen, mein Werk zu Ende zu führen. Ich wusste, dass mindestens 3 Gräber vorhanden seien, belegte Gräber. So suchte ich und fand eines von ihnen. Da lag eines der Weiber in seinem Vampirschlaf, so voll Leben und wollüstiger Schönheit, dass es mich kalt überlief, als sei ich gekommen, um zu morden. Ich begriff nun, dass, wenn in vergangenen Zeiten jemand eine solche Aufgabe zu erfüllen sich vornahm, er schließlich nicht den Mut dazu fand oder dass ihm die Nerven versagten. So zögerte er und zögerte, bis die Schönheit und der Zauber der arglistigen Untoten ihn gebannt hatte. Und er bleibt, bis die Sonne untergegangen und der Vampirschlaf vorüber ist. Dann öffnen sich die herrlichen Augen des Weibes und erstrahlen in heißer Liebe. Der wollüstige Mund bietet sich zum Küssen dar und der Mensch ist schwach. Und wieder ist ein Opfer mehr dem Vampirtum verfallen. Wieder eines mehr, das in die entsetzlichen, grausigen Reihen der Untoten tritt. Es war ohne Zweifel ein Zauber, dass ich durch die Gegenwart einer dieser Frauen in Erregung geriet, die in ihrem vom Alter zerfressenen und dicht vom jahrhundertealten Staub bedeckten Sarge schliefen, obgleich der grässliche Geruch auch hier herrschte, wie in den Schlupfwinkeln des Grafen. Ja, ich war erregt. Ich, von Helsing, mit allen meinen Vorsätzen und all dem grimmigen Hass. Es erfüllte mich ein Verlangen, das meine Kräfte zu lähmen und auf meiner Seele zu lasten schien. Vielleicht war es das natürliche Schlafbedürfnis, vielleicht auch die seltsam drückende Luft, was mich überwältigte. Jedenfalls verfiel ich in Schlaf, in einen Schlaf mit offenen Augen, wie einer, der sich einem süßen Zauber hingibt. Da ertönte durch die klare Schneeluft ein langgezogener Weheruf, so voll Angst und Schmerz, dass ich emporfuhr, wie vom schmetternden Klang einer Trompete. Es war die Stimme Frau Minas, die ich vernahm. Da raffte ich mich auf, um mein furchtbares Werk zu vollenden. Ich fand, als ich die Sargdeckel abhob, eine andere der Schwestern, die zweite dunkelhaarige. Ich wagte es nicht, sie anzusehen wie ihre Schwester, damit ich nicht wieder diesen bestrickenden Zauber verfiele. Ich suchte schnell weiter und fand in einem großen, erhöht gestellten Sarg, wie man wohl einen besonders lieben Toten bettet, die dritte schöne Schwester, die ich, wie seinerzeit Jonathan, sich aus den Nebelatomen hatte entwickeln sehen. Sie war so schön anzuschauen, von so bestrickendem Liebreiz, dass der Instinkt, der den Mann zwingt, das weibliche Geschlecht zu lieben und zu beschützen, mich in neue, heiße Erregung versetzte. Aber der Weheruf Frau Minas klingt mir noch immer in den Ohren. Ich machte mich, ehe noch der Zauber sich meiner vollständig bemächtigen konnte, an die weitere Durchführung meines grausamen Vorhabens. Ich hatte nunmehr alle Gräber der Kapelle durchsucht, soweit ich es zu beurteilen vermochte, und da uns in der Nacht nur diese 3 Gespenster erschienen waren, nahm ich an, dass nicht mehr als 3 Untote hier in Tätigkeit seien. Noch ein Grabmal war da, auffallender als die übrigen. Es war sehr groß und schön ausgeführt. Nur ein Wort stand darauf: Dracula.